Es läuft.
Es läuft.
Es läuft. Yeah. Frohes neues Jahr.
Ja. Frohes neues Jahr. Hier, 2019.
Hier ist Alt und Spiele. Ja, danke euch allen. Hier ist Alt und Spiele, der Podcast mit dem besten Logo vom besten Grafikdesigner der Welt. Nach längerer Pause melden wir uns jetzt endlich mal wieder zurück, weil wir es endlich mal wieder hingekriegt haben, einen Termin zu finden.
Mhm. Wir hatten schon mal eine Aufnahme gemacht. Asche auf mein Haupt, die habe ich technisch versaut. Deshalb haben wir gesagt, wir treffen uns im neuen Jahr am 3. nochmal. Wir wollten nämlich ja eigentlich über das Jahr 2018 sprechen mit einem kleinen Ausblick auf 2019, oder?
Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir einen Ausblick auf 2019 mit einem kleinen Rückblick auf 2018. Also dasselbe Konzept, nur umgekehrt. Aber sowas passiert. Ich meine, wenn man überlegt, damals die Weihnachtsansprache von Helmut Kohl, ist ja auch, die Silvester-Neujahrsansprache von Helmut Kohl, da wurde ja, glaube ich, 87 nochmal 86 gesendet, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Lange her, analoges Zeitalter.
Da musst du Andreas Gabe fragen, der weiß alles, Andreas.
Den Archivar des ZDF. Ja.
Nein, ich tue nur so, aber ich lasse euch gerne in dem Glauben. Guten Tag und frohes Neues.
Ja, frohes Neues. Unser Gast und, ja, was heißt Gast? Also ich meine, du warst jetzt so oft dabei, dich als Gast zu bezeichnen, ist ja eigentlich schon nicht mehr würdig. Du bist ja im Grunde volles Mitglied.
Ja. Dankeschön. Wie das Logo.
Bist. Genau, genau. Du bist ja tatsächlich immer dabei und ein gerne Experte. Deswegen herzlich willkommen im Team von Alt und Spiele, sage ich jetzt mal. Jochen,
ist okay, ne? Ja, auf alle Fälle. So, was steht denn hier an eigentlich? 2019 oder 2018 zuerst? Meine erste Frage ginge tatsächlich an Andreas, um nochmal auf das letzte Jahr ganz kurz zurückzublicken. Du hast wunderbar im ZDF über Red Dead Redemption berichtet. Und ich frage mich, wie du in deinem Bericht beim ZDF es durchbekommen hast, über die Pferdehoden zu sprechen, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, das hinter den Pferdehoden verbirgt sich tatsächlich eine kleine Anekdote. Ich saß im Schnitt und der eine Kollege kam rein, hat sich den Bericht angeguckt und hat gesagt, gefällt ihm gut, aber die Pferdehoden müssen raus.
Die gefallen mir nicht so, die Pferdehoden.
Die gefallen mir nicht so. Und dann habe ich ihm versucht zu vermitteln, erstens, wie aufwendig das war, die Kamera in der einen Schneeszene am Anfang des Spiels genau so zu drehen, dass man schön so einen Abschwenk hat von der Figur auf die Pferdehoden. Und dass das natürlich pars pro toto für die Detailverliebtheit dieses Spiels steht. Und er war aber der Meinung, nee, das ist so ein bisschen zu flapsig und zu unseriös. Und ich bin ja faul, ne? Wenn ich mich in sowas verbissen habe, dann habe ich da auch keinen Bock, das jetzt zu ändern. Und dann kam Gott sei Dank eben ein anderer Kollege, der sagte, nee, das findet er super, bleib drin. Und so musste ich die Pferdehoden nicht mehr rausoperieren.
Gab es da einen Altersunterschied zwischen den beiden Kollegen?
Nein.
Okay.
Nee, tatsächlich, in dem Fall glaube ich nicht. Nein, und der Erste hat sich dann geschlagen gegeben, hat gesagt, na gut, also überstimmt, 2-1, die Pferdehoden gewinnen, sind ja meistens zu zweit. ja, so blieb es drin.
Schön, wie du gerade auch dich vornehm ausdrücktest und sagtest, die Pferdehoden wegoperieren, ne, aus dem Ding. Kastration sagt man dazu, glaube ich.
Stimmt.
Muss der andere öffentlich-rechtliche Kollege mal kurz nochmal nachher. Aber ich hatte die Pferdehoden auch drin in meinem Jahresrückblick
tatsächlich. Du bist doch auch hier Tobi, ne? Kollege von du machst doch auch hier, ne?
Ich mache auch Pferdehoden, ja.
Hast du denn auch Pferdehoden beim Radio gemacht?
Ich habe auch Pferdehoden beim Radio gemacht, jetzt im Jahresrückblick tatsächlich. Und das Ganze zur Primetime auch. Und das ist kein Problem. Gut, böse Menschen würden sagen, ja, Pferdehoden ist ja bei 1Live jetzt nicht ungewöhnlich. Nein, aber das war jetzt bei uns auch keine Diskussion. Also wenn so ein Detail drin ist, dann können wir da auch drüber sprechen. Aber ich gebe Andreas da recht, das hängt manchmal natürlich auch vom Redakteur ab. Also ein anderer Redakteur hätte gesagt, weiß ich nicht. Das ist immer so eine Sache, aber ich sag mal so, Pferdehoden sind ja jetzt nur auch eine ganz normale Sache der Welt. Ja, und ich glaube, in den 70er Jahren hätte keiner diskutiert über das Wort Hoden on Air. Ja, doch, vielleicht schon. Aber, also, egal, Hoden. So, jetzt haben wir genug über die Pferdehoden gesprochen. Ja. Red Dead Redemption 2, für mich das Spiel des Jahres 2018. Seht ihr das auch so?
Ich würde es 30% geben.
Was?
Nee, natürlich, absolut. Also ich muss aber zu meiner Schande gestehen, es liegt noch auf dem Stapel von Spielen, wo ich sage, 10 Stunden Spielzeit reichen nicht aus. Ich brauche dann noch mindestens 90 Stunden da drauf, bevor ich mir ein Gesamturteil bilde. Aber ich habe natürlich die Kollegen gelesen und die sind sicher alle fast einer Meinung. Das ist der stärkste Titel des letzten Jahres. Und was ich bis jetzt gesehen habe, zu Recht.
Ja, ist es auch.
Ja. Ja, finde ich auch. Ich habe allerdings mit Erschrecken festgestellt, bei diesen großen Videospiel-Awards da in Los Angeles oder wo das war, vom Jeff Keighley moderiert, ist ja God of War zum Game of the Year gewählt worden und jetzt in einer anderen zweiten Abstimmung irgendwo auch neulich. Ich fand's ein gutes Spiel, God of War, aber ich sehe auch ganz klar Red Dead Redemption 2 vorne. Das ist für mich bahnbrechend, technisch wie inhaltlich.
Beschreib mal kurz die Technik, Andreas, was gefällt dir da besonders?
Naja, es ist einfach eine neue Dimension, was die Grafiken betrifft, was die Detailverliebtheit betrifft, diese unglaublich lebendige Welt. Überall triffst du auf Menschen, aber eben auch auf viele kleine Tierchen, von eben groß bis klein. Alles scheint irgendwie so ein Eigenleben zu haben. Die Dialoge sind technisch auf einem ganz anderen Level, das habe ich noch nie erlebt in einem Videospiel. Du hast sonst immer das Problem, dass der eine dem anderen reinquatscht, so wie wir das gerne auch beim Podcast machen. Gibt's nie, nein, auch nicht. Also das heißt, ein NPC wird getriggert, irgendeine Audiodatei, und parallel bei einem anderen NPC die zweite auch. Die Leute quatschen immer, also zum Beispiel bei Skyrim ist das ganz, ganz typisch. Und das macht's auch nicht zu einem schlechten Spiel, aber das macht eben Red Dead Redemption 2 unglaublich gut. Du bist in einem Camp und es kommt jemand auf dich zu und spricht dich ganz dynamisch an und verwickelt dich in eine Unterhaltung. Und keiner quatscht rein. Es wirkt alles total natürlich. Das ist Meilen besser als jedes andere Videospiel, was ich gespielt habe. Also allein diese Dynamik der Unterhaltung, aus denen dann natürlich Missionen hervorgehen, das ist Weltklasse.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu, wobei ich sagen muss, rein so vom Spaß her, ist jetzt der Klassenunterschied bei mir, denn God of War ist mein Zweitlieblingsspiel des vergangenen Jahres. Ich sehe den Abstand zwischen den beiden Spielen jetzt nicht so riesig wie du, aber es ist schon ein Unterschied tatsächlich, klar. Ne? Also God of War ist eine völlig andere Art von Spiel halt auch, finde ich. Aber trotzdem Red Dead Redemption das Bessere, ganz klar, wegen der Dinge, die du beschrieben hast, aber auch wegen einfach dieser Entschleunigung.
Ich frage mich ja manchmal, Entschuldigung, Tobi.
Ja?
Was geht in Spieleentwicklern eigentlich vor? Also ich meine, nochmal zurück zu den Pferdehoden. Also die überlegen sich da was, und ich meine, die müssen doch da sitzen, ja? Die müssen doch da sitzen und sagen, ey Leute, wenn ich da die Kamera jetzt hier unter den Gaul drehe, dann sehe ich hier so Riesenklöten. Das macht mir. Ich meine, das ist doch, eigentlich wollen die doch Spaß für sich selber haben, oder? Teilweise. Sie sitzen doch da, um. Und fiel mir nur gerade so ein. Die sind alle fertig.
Ja, natürlich, aber die überlegen sich dann vielleicht auch so, hey, Red Dead Redemption 1 war, lass mich nicht lügen, 2012, 2013, also schon eine Weile her. Und dann sitzt du ja auch da als Entwickler und denkst so, ey, was können wir jetzt vielleicht noch besser machen als im ersten Teil? Und dann denkt sich irgendwer so, ey, die Pferdeklöten. Ja, die haben wir im ersten Teil so gar nicht drin, und deswegen lass doch mal gucken. Weißt du, da fragst du halt, was kannst du an Details besser machen? Ich denke mal, dass das vielleicht dann so ein Detail war, wo irgendwer, der selber auf einer Ranch wohnt oder jemanden kennt, der auf einer Ranch wohnt, oder er hat eine kleine Tochter, die Pony reitet oder sonst irgendwas. Und da kommt man auf so eine Idee. Ich denke mal, das sind eher so Geschichten, wenn du halt drüber nachdenkst. So, ich glaube, das ist jetzt keine bewusste Entscheidung pro Pferdehoden, sondern es war eher so dieses Ding, hey Mensch, was können wir noch für ein Detail machen? Und dann dachte er sich halt so, ey, jetzt mal ganz ehrlich, die Pferdehoden. Und in Zeiten von Social Media ist das natürlich auch etwas, damit kann man Aufmerksamkeit erwecken.
Was mich auch echt wundert bei Rockstar ist ja immer, ich habe immer so das Gefühl, dass die sich auch vom Marketing komplett unterscheiden von anderen Firmen, dass die halt wenig Events machen, also du hast wenig Möglichkeiten, überhaupt was zu sehen oder anzuspielen, und dann sind die da und rocken einfach das Geschäft, und die veröffentlichen nicht jeden Monat irgendwie, ja klar, die haben jetzt auch vor Release natürlich ein paar Videos gemacht, aber Ich finde, die unterscheiden sich in ihrem Marketing komplett von anderen Firmen, weil die es einfach irgendwie scheinbar nicht nötig haben, oder?
Ja, absolut. Und du kannst ja auch mit den Hauser-Brüdern im Grunde genommen nicht sprechen. Das gibt's ja gar nicht. Mhm. Die geben ganz, ganz selten Interviews und wenn dann irgendwie ausgewählten Printmedien, weil sie, glaube ich, Fernsehinterviews nicht mögen. Ich meine, der Spiegel hatte mal ein Interview vor vielen, vielen Jahren. Aber ja, die sind total zurückgezogen und sie haben es tatsächlich nicht nötig. Da hast du recht. Also diese großen Events, zu denen wir eingeladen werden, wo irgendwie riesige Hallen gemietet, ausstaffiert und dekoriert werden, die gibt's bei Rockstar nicht. Das machen die nicht, brauchen die nicht.
Nö, richtig. Also weder zu GTA, wenn ich mich recht entsinne, noch zu Red Dead Redemption. Also irgendwie auf der Gamescom oder so irgendein Auftritt zu dem Thema. Nicht wirklich. Also ja, es war so, dass irgendein PRler von Rockstar auf der Gamescom auch war. Ich traf ihn auch und noch manchen Menschen, die es noch nicht hatten, ein T-Shirt in die Hand gedrückt hat. Das war's. That's all. Und ja, da sind die wirklich anders als andere Firmen. Man muss aber auch sagen, die haben auch cooles Merchandise. Ne? Also ein echtes Zippo als Merchandise finde ich schon irgendwie cool, muss ich sagen.
Ja.
Ne? Nein, aber letztlich davon, die machen einfach gute Spiele. Ich meine, die konzentrieren sich im Grunde auf zwei Marken, auf GTA und Red Dead Redemption. Und that's it.
Mhm. Also
ja, da kommt dann kein,
ne? Ja. Und interessant ist ja auch, dass während sie GTA komplett selber entwickelt haben von Anfang an, dass Red Dead Redemption ein Zukauf ist. Ne? Sie haben ja, ja damals Red Dead Revolver so übernommen als fast fertiges Spiel, haben das rausgehauen und haben dann eben mit Red Dead Redemption 1 aus eigenen Mitteln komplett eben dann ein fulminantes Sequel oder einen Reboot oder sowas gemacht. Ja. Aber der Zündfunke, der kommt gar nicht von ihnen selbst. Das haben sie übernommen.
Ja, das stimmt. Das Jahr 2019 könnte ja neue Konsolen bedeuten, oder zumindest die Ankündigung neuer Konsolen. Und da gibt es ja dieses Gerücht mit der Xbox One oder der nächsten Xbox Scarlett, glaube ich, soll sie heißen. Und die eventuell als Streaming-Konsole konstruiert ist. Habt ihr davon gehört? Wenn nicht, ist jetzt nicht schlimm.
Das ist so gut. Nicht so richtig. Also, dass es eine neue Konsole geben soll und dass die schon in Entwicklung ist und dass der Codename bekannt ist, das hatte ich gelesen. Dass es eine reine Streaming-Konsole werden könnte oder sollte, noch nicht. Aber da wäre ich vorsichtig. Also, ja. Streaming-Konsolen in der Vergangenheit waren nicht von Erfolg gekrönt. Ich erinnere an die Phantom Gaming-Konsole. Wenn sich noch jemand an die erinnert, das war ein ehemaliger Xbox-Manager, ja, der diese Firma mitgegründet hat. Und das ist auch schon wieder, das ist 15 Jahre her, locker. Und dann damit irgendwie so die große Diskussion losgetreten hat, ob das dann doch nur Vaporware wäre, weil er hat nie irgendwie die Konsole gezeigt, jahrelang. Und dann war er mal auf der E3 und da hat er dann stolz so ein Ding dabei und am Ende kam die nie raus. Mhm. Und das einzige Produkt, was die Firma je verkauft hat, ist die blöde Tastatur, die es dazu gab, das sogenannte Labboard. Nur damit die nicht so komplett den Schirm zumachen müssen und in die Pleite rutschen. Also das war die Streaming-Konsole bisher.
Ja gut, es gab ja von Nvidia.
Gab doch früher mal, ja.
Ne?
Ja, die gab's auch. Worauf ja. Was mir gerade einfiel, es gab doch so früher mal so Streaming-Dienstanbieter per Webseite, die angeboten haben, hey, man kann die Spiele halt über den Browser zocken. Überall.
Ja, tatsächlich.
Aber auf dem Handy. Und die sind alle verschwunden oder sind die aufgekauft worden? Das war doch so ein Mega-Thema. Streaming killt die Konsolen.
Ja, es hat sich.
Weil wir lagern die Hardware aus und wir lassen alles streamen.
Ja, es hat sich halt nicht durchgesetzt.
Macht ja eigentlich auch Sinn.
Mal behaupten. Also diese Nvidia.
Hat das Sony nicht gekauft, irgendeine Firma davon damals?
Ja. Nicht, dass ich wüsste, oder?
Doch, die Firma von Dave Perry, der Gründer von Shiny Entertainment und damit eben der Typ, der hinter Earthworm Jim und so steht, der hatte ja On Live gegründet.
On Live.
Mein Sohn trägt immer noch die Wollmütze mit dem gestickten Logo. Yeah. Und genau, die haben eben tatsächlich, ich glaube, aus den Niederlanden operierend haben die diesen Streaming-Dienst angeboten, dass man zum Beispiel, und das haben sie auch gezeigt, dass man auf einem handelsüblichen Smartphone damals Far Cry spielen konnte. Ja. Was technisch nicht möglich gewesen wäre auf der Hardware, aber eben über das Streaming ging. Das lief, Far Cry lief und auch, glaube ich, ganz gut. Und genau, PlayStation hat sie dann aufgekauft und hat sozusagen die Technologie in die PlayStation 4 gesteckt, soweit ich weiß. Und ein anderer hat sich auch da sehr aus dem sehr engagiert, nämlich der liebe Louis Castle, ehemals Gründer und Chef von Westwood Studios. Der hatte auch so eine interessante Firma, ich glaube, genau, InstaAction hieß die. Da konntest du die Spiele sogar in Facebook spielen.
Oh, okay.
Also PC-Spiele gestreamt in einem separaten Fenster in Facebook oder in Twitter. Auch eine ganz spannende Idee, aber leider auch nach ein, zwei Jahren untergegangen.
Ja, also die Nvidia Shield gibt's ja noch und die funktioniert ja auch noch. Und das Ding ist einfach nur, dass sich dieses Gaming per Streamen nicht wirklich durchgesetzt hat, meiner Meinung nach. Also noch nicht. Hängt auch davon ab, ich habe die Shield damals getestet. Ja, wenn du sie mit dem Kabel verbindest, super, übers WLAN, kannst es vergessen, weil ruckelt und lame und schlimm. Mit Kabel ging's aber und ich glaube, das ist mit so ein Ding, weil die meisten Leute, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich habe zu Hause viel WLAN irgendwie und mit LAN nicht alles verbunden. Und ich glaube, dass das mit so ein Problem ist. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja wirklich mal so ein Ding, es sind Gerüchte, ne, dass halt die neue Xbox-Konsole in zwei Varianten, einmal als Streaming, einmal als stationäre Konsole rauskommen soll. Werden wir sehen. Ich meine, letztlich, vielleicht wird dieses Jahr auch gar nichts angekündigt. Kann ja durchaus sein. Ich meine, Sony hat die E3 abgesagt. Ne? Die einen sagen, ja, weil die ihr eigenes Event, die PlayStation Experience, vorbereiten, um dann die nächste PlayStation rauszuhauen. Die anderen sagen, ja, weil sie nichts zu bieten haben und Geld sparen wollen. Wer jetzt recht hat, werden wir am Ende wissen. Ne? Das wissen wir jetzt nicht.
Was glaubt ihr denn eigentlich? Ist es denn rein technisch und produktionstechnisch möglich, eine neue Konsole schon in Vorbereitung zu haben, ohne großen Aufwand, weil die Herstellung eigentlich im Vergleich zu den Jahren zuvor ein bisschen schneller gehen könnte, weil die Technik sich grundsätzlich entwickelt hat und vielleicht die, ich mutmaß jetzt mal, oder es hängt da drin eigentlich, der größte Entschluss ist eigentlich das Marketing und wie lange können wir noch die alte Konsole am Leben halten und so. Was ist da der ausschlaggebende Punkt, wo man sagt, mein Veröffentlichungsdatum für eine neue Konsole ist erst dann und dann. Wisst ihr, was ich meine, oder war das zu
kompliziert? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, und das ist auch eine gute Frage. Ich vermute, es ist eine Kombination aus beidem. Also natürlich willst du halt gucken, was technisch machbar ist, aber da spielen natürlich auch dann marktwirtschaftliche Regeln eine Rolle. Ne? Zum Beispiel, wie viel können wir jetzt aus der alten Konsole noch rausquetschen, bevor sie Off-Date ist, ja, wie viele neue Leute kaufen überhaupt eine neue Konsole, wenn jetzt gerade die alte erst ein paar Jahre alt ist und sie sich darauf eingeschossen haben. Und wenn man die technische Qualität jetzt von der aktuellen PS4 Pro und auch der Xbox One X sieht, ist die Frage, brauche ich aktuell eigentlich überhaupt eine neue Konsole? Ne? Weil das ist halt schon sehr geil und wenn man nochmal das Beispiel von Red Dead Redemption 2 aufgreift, super Spiel, optimales Spiel. Ich denke, vielleicht ist auch so ein bisschen der Kasus Knacktus an den neuen Konsolen tatsächlich nochmal das Thema Virtual Reality. Ja, kommt eine neue Generation VR-Brillen, von denen Leuten nicht mehr schlecht wird, die kabellos sind und solche Geschichten. Ich denke, da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Marketing sicherlich auch, klar, weil kurz vorm Weihnachtsgeschäft natürlich neue Konsole rausbringen, die dann aber auch so fertig sein muss, dass sie was rausbringt. Vielleicht am besten auch noch gute neue Exklusivspiele dabei hat, nicht wie so Fehler, die Firmen wie Nintendo zum Beispiel in der Vergangenheit gemacht haben. Neue Konsole, keine neuen Spiele. Ne, wenn man überlegt, kommt eine neue Konsole von Nintendo und es gibt noch nichts, kein neues Mario, kein neues Zelda zum Start, das ist nie gut. Gut, im Nachhinein hatten sie ja doch recht und die Switch hat sich dann im Mario Kart und Zelda und alles rauskam, hat sich die Switch ja dann trotzdem verkauft wie geschnitten Brot. Aber nichtsdestotrotz, also das sind 3 Milliarden Faktoren, die eine Rolle spielen. Gute Frage.
Ja, ich möchte da vor allem mal was anmerken, was glaube ich vielen Leuten gar nicht so gewahr ist. Absolut, ja, das ist ZDF-Sprecher jetzt hier. Also die
übersetzt das aber für uns Trottel. Was heißt das denn?
Das war bestimmt der falsche Fall, den ich jetzt benutzt habe. Ich bin ja nur so ein Blender. Aber was die meisten Leute nicht wissen, und das behaupte ich jetzt einfach mal so, die Hardwarehersteller bringen nie Konsolen auf den Markt, weil sie neue Konsolen auf den Markt bringen wollen, sondern sie bringen immer nur neue Konsolen auf den Markt, weil sie neue Konsolen auf den Markt bringen müssen, weil sie getrieben sind. Entweder vom eigenen Misserfolg der aktuellen Konsole oder eben vom Erfolg der Konkurrenz oder einer Kombination aus beidem. Es ist nie im Interesse der Konsolenhersteller, eine neue Konsolengeneration einzuläuten, weil es kostet Milliarden in der Entwicklung. Es ist ein extrem großes Risiko, weil die Frage ist immer, nimmt der Käufer das an? Und wenn der Käufer es annimmt, damit zusammenhängend, nehmen die Entwickler es an. Wir sehen ja in der Geschichte der Spielkonsolen, sehen wir ja phänomenale Abstürze von der Spitze bis irgendwie Rock Bottom und wieder zurück von PlayStation 1 und 2 zu PlayStation 3 für Sony. Ein massiver Absturz. Und mit der PlayStation 4 auf einmal wieder zurück an die Spitze. Genauso bei Nintendo. Mit der Wii, unangefochtener Marktführer dieser Generation, also der jeweiligen Generation, und abgestürzt mit der Wii U und jetzt mit der Switch wieder feiert relative Erfolge. Also die Karten werden immer neu gemischt. Das will man ja nicht. Es sei denn, man hat eben so eine Lame Duck wie jetzt zum Beispiel die Wii U oder sowas und muss was Neues rausbringen. Aber aus freiwilligen Stücken macht das keiner.
Nee. Okay. Das ich dachte, die tun es für die Spieler. They do it for the players, sagen die doch immer.
For the players, ja. Yeah.
For the players.
All
for
ja,
the players.
Absolut.
Ja. Ja. For the players. Andreas,
for the players, hey? Was ich damit sagen will, ist, wenn man jetzt überlegt, werden dieses Jahr neue Konsolen announced, die dann 2020 schon rauskommen, dann frage ich mich immer, wer fühlt sich getrieben genug, um dieses Risiko zu wagen? Und Sony? Nein. Warum? Weil Sony ist nicht getrieben. Die haben immensen Erfolg mit der PlayStation 4. Die können sicherlich noch gut verkaufen. Die PlayStation 4 Pro ist sozusagen ja auch so eine 4.5 Konsole, 4,5 Erweiterung. Und bei denen läuft's. Also nein. Microsoft hat im Grunde genommen gerade mit der Xbox One X eine neue Hardware-Iteration eben rausgebracht, die nicht toll läuft, aber ja, ich weiß nicht, ob sie da jetzt nochmal Nachwehr hinterherlegen möchten, jetzt so schnell. Bin ich mir unsicher. Und Nintendo hat auch gerade. Nintendo sind die Jüngsten am Markt. Also bei denen sehe ich das nicht. Eventuell eine Switch, nicht zwei, aber so eine Art Switch Plus, also wie die PlayStation 4 Pro oder sowas. Ja. Das vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass wir eine neue Hardware-Generation davon hören werden dieses Jahr, weil keiner wirklich getrieben ist, neue Hardware auf den Markt zu bringen.
Jetzt frage ich mich auch mal, was würde mir im Moment jetzt sowieso eine neue Hardware-Generation bringen, was ich nicht mit der alten erlebe, welches Spielerlebnis ich nicht mit der alten, nehmen wir die PlayStation 4, erleben kann. Ich meine, die Spiele sehen so geil aus, die machen so viel Spaß. Was ist jetzt der Knackpunkt, wo ich sage, jetzt müssen wir eigentlich was Neues? Also ich finde, jetzt ist man gerade so, wow, jetzt läuft das Ding richtig geil und die Spiele sind richtig geil.
Ja, aber da sind wir dann an dem Punkt, die einzige Technologie, wo da noch Luft nach oben ist, ist die Virtual Reality.
Richtig.
Ne? Ja. Das ist genau das Ding. Und ich sag mal so, es war halt so, dass Phil Spencer von Microsoft ja auf der letzten E3, also im vergangenen Sommer, schon gesagt hat, there are new consoles in developing. Also der hat schon gesagt, dass sie was Neues entwickeln und neue Konsolen. Was das genau bedeutet, werden wir dann sehen. Vielleicht ein PC-Konsolen-Hybrid, keine Ahnung, oder was auch immer das
aber
sein
ist könnte. VR, ist VR immer noch so ein Thema?
Für die Entwickler auf jeden Fall. Also ich denke schon, zumal es VR im Businessbereich ja auch ein Riesending ist, ne? Logistikverwaltung mit VR und solche Geschichten. Und deswegen ist es halt für das Spielding auch nicht totgesagt, zumal die haben da auch schon viel Geld in die Entwicklung gesteckt. Und jetzt ist die erste Generation der häuslichen VR-Brille so ungefähr auch schon ein bisschen auf dem Markt. Und dass da jetzt was nachgeschossen wird, also Brillen, die komfortabler sind, die kabellos sind, die vielleicht sich leichter basteln lassen. Ja, vielleicht ist da eine neue Konsolen-Announcement einfach nur eine PS5 Pro Plus X, die einfach diesen kleinen Kasten, der zur PlayStation VR gehört, also diese dieser Prozessor. Ja, aber
das kaufen sich doch dann nur die Leute, die auch wirklich ein geiles VR-Erlebnis haben wollen. Das ist doch der kleinste Teil eigentlich.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, ein geiles VR-Erlebnis wollen eine ganze Menge Gamer haben oder solche, die sich noch nicht mal als Gamer bezeichnen würden. Man muss es ihnen nur vermitteln. Ne? Das ist halt eben so das Problem von der Wii damals, die es aber dann erfolgreich geschafft hat. Nämlich, du musstest diesen blöden Controller in die Hand nehmen und es einfach mal ausprobieren. Und dann erst hat sich wirklich hat es sich erschlossen, warum die Wii eine total geile Konsole war. Und genauso
und warum die jetzt auch ins Altersheim geht, nicht wahr, Herr Gabel?
Ja, absolut.
Habt ihr im ZDF nicht über Wii-Spielen im Altersheim?
Ja, oder? Jetzt gerade irgendwie die Heute Plus gestern, mal ein Beitrag nicht von mir, aber eben von den Kollegen, genau.
Habe ich
ja
gehört.
Ja. Richtig, wir gehören ja alle irgendwann ins Altersheim. Ne? Also ich bin ja auch schon Last Gen, also ja. Aber das nur nebenbei. Sag das so nicht. Also ich glaube, da ist viel, viel Potenzial. Man muss eben die Menschen nur dazu bekommen, mal eine VR-Brille aufzusetzen und es mal auszuprobieren. Und vor allem auch, wenn jemand sagt irgendwie, ja, nee, also es fehlt noch an Inhalten oder Spielen. Totaler Schwachsinn. Es gibt fantastische Spiele, großartige Erlebnisse von kleinen, lustigen Puzzlespielen in VR, die wirklich auch Sinn ergeben, wo du auch einen Mehrwert hast in VR 3D. Bis hin zu tollen, großartigen Erlebnissen. Ich weiß nicht, ob ihr von Ubisoft dieses spannende Projekt gespielt habt in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma von unserem Lieblingshobbit Elijah Wood.
Transference meinst du?
Transference, ein grandioses Spiel, finde ich. Relativ kurz, man kann das so in 7 Stunden oder so durchspielen. Aber eben, wer das Spiel gespielt hat, glaube ich, der erkennt das Potenzial von VR und auch den Nutzen für den Endkonsumenten. Denn Transference ist ein perfektes Beispiel, finde ich, wie die Videospielbranche und Hollywood zusammenarbeiten können. Du merkst, da wird eine Geschichte erzählt, eine spannende Geschichte wird aufgerollt und wird in VR erlebbar. VR ist eine ganz andere Art von Leinwand für eben auch Geschichtenerzähler aus Hollywood. Ich sehe da eine große Symbiose nach 40 Jahren verbockter Zusammenarbeit, endlich mal irgendwie diese zwei Medien zusammenzubringen.
Ja, du meinst nach dem Flop E.T. Auf dem Atari 2600 jetzt auch mal eine gelungene Zusammenarbeit. Also ich sehe das ähnlich wie du, aber nicht hundertprozentig. Denn zum einen, ich sage mal, Transference war ein gutes Spiel, aber immer noch nicht so die Killer-App. Mir fehlt bei VR immer noch so dieses Spiel, wie es damals Rebel Assault fürs CD-ROM-Laufwerk war. Mir fehlt noch ein so ein Spiel, wo du sagst so, bam, dafür brauchst du jetzt unbedingt VR. Auf der anderen Seite denke ich vielleicht, dass mit VR eine völlig andere Art, also es wird nicht das klassische Gaming ersetzen, das glaube ich schon mal gar nicht. Es wird immer eine Ergänzung sein, aber diese Zusammenarbeit mit Hollywood, wie du sagst, da bin ich ganz bei dir. Also dass VR mehr sowas für so eine Art interaktive Filme wird. Weil ich sag mal, bei Transference, der Gameplay-Anteil ist ja nicht besonders hoch. Du rennst viel rum, du guckst hin und her und löst Rätsel. Mhm. So, ganz platt gesagt. Du machst ja jetzt nicht die abgefahrenen Sachen, dass du durchs Wohnzimmer rollst. Wie ja viele VR sehen, dass du im Wohnzimmer stehst und dann auf der Stelle rennst und solche Sachen spielst. Bullshit. Das wird meiner Meinung nach nicht passieren. Auch nicht, dass du dir so eine Plattform mit so Förderbändern und so reinstellst. Auch das ist eine nette Spielerei. Aber
mit Förderbändern.
Ja, die quasi, dass du auf der Stelle läufst und das dann ins Spiel übertragen wird. Auch das. Ja.
Und in die Quatsch. Küche fährst.
Auch das sicherlich witzig, aber halt eben nicht das, was VR-Gaming irgendwann mal ausmachen wird. Und deswegen, also ich denke mal, die nächste Generation Konsolen, wo du halt nicht mehr für VR auf der PlayStation erst dieses ganze Kabelgedöns da anschließen musst und dann 20 Minuten später zocken kannst, bis du alles angeschlossen hast, sondern einfacher, benutzerfreundlicher. Sprich, Kamera einschalten, Bluetooth-Verbindung oder über welche Art und Weise, kabellos auch immer, und dann direkt loslegen können. Und das ist, denke ich, vielleicht dann die Chance, wo dann eventuell was Neues announced werden könnte. Und vielleicht hat Sony auch deshalb gesagt, wir gehen nicht zur E3, wir warten mal ab, was Microsoft auf der E3 sagt, und dann legen wir selber nach. Vielleicht ist das deren Taktik, weil, wie Andreas sagt, sie müssen im Moment nichts rausholen. Last of Us 2 wäre noch schön, aber ansonsten ist Sony im Moment nicht im Zugzwang. Die Würfel liegen gerade bei Microsoft. Die müssen jetzt ziehen und Sony kann sich entspannt zurücklehnen und abwarten, was macht Microsoft dieses Jahr.
Ja.
Ich habe ein Zitat von Andreas Gabe noch im Kopf, dass er mal das, den Tod der Xbox...
Ich hänge meinen...
Hast du das mittlerweile revidiert?
Ich muss jetzt tatsächlich... Jetzt kommt Asche auf mein Haupt, ja? Also gib mir mal ein bisschen was ab von deiner Asche, bitte. Das ist wirklich wahr. Also ich bin in diesem Jahr... Quatsch, 2018 muss ich sagen... war ich sehr überrascht über die Ankündigung von Microsoft, 5 Studios zu kaufen. Mhm. Und darunter Ninja Theory aus England. Denn damit zeigen sie ja ganz eindrücklich, dass sie es ernst meinen und dass sie in diesem Bereich bleiben wollen. Ich war mir ganz sicher, dass Nadella sagt, es reicht jetzt. Sie haben mit 3 Xboxen, das darf man nicht vergessen, das wissen viele Leute auch nicht, haben sie unfassbar viel Geld verbrannt. Unter dem Strich steht überhaupt kein Profit. Seit 2000, 2001 haben die Milliarden Verluste unter dem Strich von diesem ganzen Xbox-Projekt stehen. Und man muss sich kritisch fragen, wofür? Was haben sie erreicht? Sie haben es schon geschafft, eine Marke zu etablieren, die weitgehend losgelöst ist von Witzen über Bluescreens und so. Ja, das ist ein großes Verdienst. Aber sie haben es nie geschafft, auch nur einmal die Pole Position zu erreichen. Sie haben waren immer maximal nur ein mittelmäßiger 2. Platz. Und es hat sie eben Milliarden gekostet. Und dann gab es noch den Red Ring of Death bei der Xbox 360. Der alleine hat Microsoft veranlasst, eben noch eine zusätzliche Milliarde in dem Geschäftsjahr loszueisen, um überhaupt diese ganzen Reparaturen zu bewerkstelligen. Also es war unfassbar teuer und deswegen war ich mir sehr sicher, Nadella würde sagen, so Leute, es reicht. Es gibt keine neue Konsole. Wir machen irgendeinen Dienst draus. Die Marke Xbox wird erhalten bleiben. Aber nein, also sie haben jetzt diese Studios aufgekauft und ich muss mich da tatsächlich, wie du sagst, so ein klein bisschen korrigieren und sagen, ne, anscheinend, sie versuchen es doch noch einmal. Aber nochmal, also damit wird ja dann meine Prognose oder mein Weltuntergangsszenario vielleicht nur vertagt. Also sie probieren es nochmal. Ja, aber was ist, wenn diese Konsole dann es auch nicht schafft, PlayStation und Nintendo zu schlagen.
Können die nicht sagen, so Microsoft, ey, scheiß auf die Kohle, ich hab doch genug, ist mir doch scheißegal.
Ja, aber das sagen die seit 18 Jahren.
Weißt du, scheint es doch auch zu klappen, denen ist es vielleicht
scheißegal. Ja, letztlich, vielleicht überraschen sie uns auch alle und Sony und Microsoft stellen auf einer gemeinsamen Geschichte Ende des Jahres die Xbox Station 5.
Das sind gute Geräte. Microsoft und Nintendo wurden immer zusammen gesehen. Gegen PlayStation.
Nintendo gegen PlayStation. Na, ganz ehrlich, also wäre sicherlich auch eine lustige Idee, aber ich glaube, sowohl Nintendo als auch Microsoft, die sitzen da in ihren Geldspeichern und denken sich, warum? Beides Firmen, die, ich meine, Nintendo hat den Riesenflop Wii U verkraftet, Microsoft pumpt seit Jahren Milliarden in die Xbox und ganz ehrlich, das sind Firmen, die halt... alle schreien immer so Apple, 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 Apple und so weiter und so fort. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, Nintendo kann die alle kaufen.
Ja, Nintendo, also nee, Apple könnte Nintendo nicht kaufen, aber Nintendo könnte vieles kaufen. Nintendo hat tatsächlich immense Bargeldreserven. Mhm. Ich glaube, irgendwie so 4 Milliarden US-Dollar oder so um den Dreh haben die einfach mal so an Bargeldreserven. Ja. Das müssen die aber auch, weil man darf ja auch nicht vergessen, Nintendo sind die einzigen in dem Geschäft, die kein anderes Geschäftsfeld haben. Die machen nur Konsolen und wenn eben da, ne, wie du sagst, wenn die Wii U so eine Konsole mal komplett floppt,
ja,
dann ist das für Nintendo weitaus gefährlicher als jetzt für Sony, die noch andere Geschäftsbereiche haben, die zum Teil auch ganz gut laufen, Teil sage ich, oder eben für Microsoft und Microsoft, klar, also ich meine, die könnten theoretisch, könnten die noch weitere 18 Jahre Geld in die Xbox pumpen, denn die sind jetzt ja, also entweder waren sie es kürzlich oder sie sind sogar immer noch das wertvollste Unternehmen der Welt, das heißt Marktkapitalisierung, da sind sie die Nummer 1, wenn man alle Aktien nach dem aktuellen Wert zusammenrechnet, sind sie das wertvollste Unternehmen. Sie haben, glaube ich, gerade Apple überholt, vielleicht sind sie wieder auf Platz 2 zurückgefallen. Aber das darf man nicht vergessen. Man macht immer so Witze über Microsoft und haha. Aber die sind ja Monopolist im PC-Bereich. Eben, was Betriebssystem an.
Ja. Aber nicht vergessen, Nintendo hat ja in den letzten Jahren auch, naja, also keine anderen Produkte als Konsolen, sicherlich, aber die haben sich verdammt gut vermarktet. Ja, Lizenzen verkauft, dass es halt Nintendo-Vans gibt. In diesem Jahr Adventskalender Milka Nintendo. Ja, ja. Also ein Milka-Adventskalender mit Mario-Figuren drin. Clevere Sachen.
Gesehen.
Hast du nicht gesehen, Jochen? Hast du ihn nicht gekriegt?
Nee.
Oh. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ich habe ihn auch nicht gekriegt, weil ich habe gesagt, ich will keine Schokolade wegen Bauchumfang und so weiter. Ich bekam einen.
Nee, habe ich im Geschäft nicht gesehen.
Ja, also bei uns gab es den. Da gab es beim Supermarkt gab es ganz normal Milka Adventskalender und da war vorne drauf Super Mario auf einem Snowboard.
Alter, ist doch jetzt die Zeit, wo alles für 30% nur noch vom Originalpreis von Weihnachten. Das ist immer meine Zeit. Da gehe ich dann mal los.
Ja, das ist richtig.
Und hol die ganzen.
Ich bin nicht so enttäuscht, weil der Amorelli Adventskalender kostet immer noch so viel.
Der was?
Der Amorelli Adventskalender.
Amorelli, ist das Amorelli. Nicht? Ach, warte mal, das ist doch dieser. Das ist doch
wie
dieser.
Beate von dem Schicker.
Amorelli, das ist doch dieser Reifen, italienische Reifenhersteller, der jedes Jahr diese Pin-Up-Models. Ja, genau.
Ja, genau. Richtig.
Ja, aber Tobi, um auf Nintendo zurückzukommen, also familienfreundlicher wieder zu werden, du hast vollkommen recht. Sie haben ja zum Beispiel auch mit Universal Studios, haben sie ja auch bekannt gegeben, dass sie da gemeinsam Theme Parks entwickeln werden. Oder
ja, genau.
Ja. Ja, genau. Auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Entwicklung für Nintendo. Also natürlich, sie suchen andere Betätigungsfelder oder sie suchen andere Bereiche, in denen sie ihre Marken eben auch verkloppen können, ne?
Ja, also sie haben sich halt da geöffnet. Das war ja jahrzehntelang Nintendo-Politik. Wir machen alles selber und bloß nichts. Und jetzt haben sie sich da geöffnet. Das ist für Nintendo unheimlich wichtig, weil es ist halt auch einfach, es ist halt imagemäßig super, ja. Ich meine, du kannst mit dem Super Mario Pulli überall rumlaufen, ja. Das ist nicht mehr Nerd-Gamer-Kram, sondern das ist inzwischen Mainstream, kann man tatsächlich sagen, ja. Und vor allen Dingen ist Nintendo halt auch ein mutiger Konzern. Die ganze Sache mit Labo, sowas kann voll nach hinten losgehen. Ich denke mal, das
ist es ja auch?
Weihnachten.
Ja, ist es weiß auch. Ich, wie ist da der Stand der Dinge eigentlich? Andreas hat. Bitte?
Also, ich weiß nicht, wie das Weihnachtsgeschäft für Labo war, aber ich habe erst neulich in einem Artikel gelesen, ich glaube, es war von Dean Takahashi von VentureBeat, dass das Labo ein totaler Flop war. Leider, okay. Leider. Sie haben, glaube ich, auch nie Verkaufszahlen bekannt gegeben, seit dem ersten Set nicht. Aber ja, du hast recht, sie sind mutig, sie probieren sowas halt auch mal. Ne? Und es zählt halt auf ihren guten Ruf ein, auch wenn man eben da nichts verkauft. Ich meine, ihr habt bestimmt über Labo berichtet in euren Kanälen, ich habe in meinem Kanal über Labo berichtet und zwar sehr ausführlich.
Ich fand's auch gut.
Und genau, es ist eben auch etwas, was man gut finden kann, wo man sagt, hey Mensch, hier kann man echt was basteln, das ist Pappe, das wird sogar in der Waldorfschule gut ankommen, weil es eben natürliche Stoffe sind und nicht immer nur Plastik. Es ist eurythmiekompatibel. Das ist etwas, was man einfach gut finden kann. Und das muss sich dann vielleicht auch gar nicht so gut verkaufen. Es zählt ein auf dieses unglaubliche Image, was Nintendo hat, wenn ich meinen Kindern eine Konsole kaufe, dann soll es aber was Sicheres sein und familienfreundlich und so. Ja. Zack, schon bist du bei Nintendo. Dann denkt man gar nicht an die anderen Marken.
Das stimmt tatsächlich.
Ja, dabei hat ja Sony mit Playlink zum Beispiel tolle Ideen auch, wie man familienfreundliche Spiele ins Wohnzimmer zaubern kann und auch die Spiele niedrigschwelliger machen kann. Ne? Jeder nutzt sein eigenes Smartphone und so tolle Spielideen. Aber du denkst immer erstmal an Nintendo.
Ja, und Playlink ist ein gutes Stichwort. Also wir hatten jetzt auch tatsächlich über die Feiertage hier das Quiz gespielt, ne? Wissen ist Macht. Auf Playlink, da gab es ja jetzt ein Update, Wissen ist Macht Dekaden, wo ich ein bisschen enttäuscht war, weil Vollpreis-Ding und Spielprinzip ähnlich, aber da hätte man vielleicht einfach nur ein Update machen können für kleineres Geld, wie dem auch sei. Auch gute Ideen und so weiter und so ein bisschen wie damals Buzz auf der PlayStation 2 war es, glaube ich, ne? Buzz, wo ja auch jetzt ein Remake von kommt tatsächlich.
Ja.
Und was ich ja geil fände, könnt ihr euch noch an das Quizspiel damals auf dem PC erinnern, You Don't Know Jack?
Ja, natürlich.
Das großartig. War der
Burner. Mit dem Nageln. Ja, da hab ich das war
so
der absolute
lange,
Burner.
So oft jetzt in letzter Zeit dran
wen willst du nageln?
Ja, You Don't Know Jack, ein bisschen schlüpfrig, aber halt auch nicht zu sehr. Und ich will, dass You Don't Know Jack einen neuen Teil kriegt. Und zwar dann auch gerne
konsolenübergreifend. Gibt's
doch, ja. Kommt doch raus.
Gab's doch nicht letztens einen?
Ich glaube, es ist announced, oder?
Oder, warte mal, ich google
ja,
mal.
Ja, ich bin schon dabei. Also GameStar schrieb im April, You Don't Know Jack feiert ein Comeback. soll bereits diesen Herbst erscheinen. Genau. Okay, nee, das, also wenn es tatsächlich schon draußen wäre, wäre es an mir vorbeigegangen. Ich dachte 2019 jetzt. Aber ja, das war fantastisch.
Fortsetzung mit neuen Furzgeräuschen unterwegs.
Na, das ist ja eine Win-Win-Situation.
Das ist die Überschrift. Fortsetzung mit neuen Furzgeräuschen.
Eine Fortsetzung sozusagen.
Ja, ja, You Don't Know Jack 2015, finde ich gerade.
War großartig, fand ich. Also der Vierer war der mit dem Aufzug, glaube ich, ne? Wo ja, man genau, sozusagen mit dem Aufzug immer tiefer und immer tiefer und das Niveau wurde auch immer tiefer. Aber es war einfach eine tolle Stimme, unglaublich dynamisch produziert. Das heißt, du hattest wirklich irgendwie so das Gefühl, mit dieser Erzählerperson im Dialog zu stehen. Das war unglaublich dynamisch gemacht. Die Fragen knüpften gut aneinander an. Ich glaube, der hat sozusagen auch nochmal Bezug genommen auf frühere Fragen und sowas. Ja, also ganz, ganz, ganz clever geschrieben.
Ja, super. Ja, es war super. Das war super. Also ich habe jetzt hier nochmal gefunden, dass es announced wurde, angeblich für den Herbst im letzten Jahr.
Ja, eben. Aber da ist irgendwie nichts passiert.
Wird gesteuert mit dem Handy, also mit dem Smartphone.
Ja, vielleicht.
Aber ich habe es jetzt noch nicht. Ist es an mir vorbei, an uns vorbeigerauscht oder
ja,
was?
Vielleicht ist es ja. Vielleicht sollte es ja irgendwie für Playlink und dann doch anders entschieden und so weiter und so fort. Weil, wenn es mit dem Smartphone gesteuert werden soll, liegt ja Playlink nah. Und ich google gerade mal so ein bisschen. Hier steht das erste You Don't Know Jack damals von THQ, dann Take Two irgendwie als Take Publisher. Two. Also von daher, genau. Ja. Vielleicht kommt was, vielleicht kommt nichts. Womit wir beim Thema Spekulationen Spiele 2019 wären.
Tobi.
Ja, immer. Was ist mit Last of Us 2? Kommt's dieses Jahr? Wird's angekündigt? Kommt's nicht? Was glaubt ihr? Ich würde mich freuen, wenn's käme, aber ich weiß es nicht. Dafür ist es zu ruhig.
Es hängt ja ab, es ist ja verbunden mit der Frage, wird eine PlayStation 5 angekündigt?
Das stimmt natürlich, klar. Und dann PlayStation 5, erster Exklusivtitel, Last of Us 2 wäre natürlich auch ein Ding.
Denn jede Konsole krankt ja von zu wenig Titeln am Anfang. Das ist ja nicht nur bei Nintendo, du hast natürlich recht, mit Nintendo war das so, beim 3DS und bei der Switch würde ich es gar nicht so dringend als Problem sehen, aber eben beim 3DS und bei der Wii U war das auf jeden Fall so. Aber bei vielen anderen Konsolen auch. PlayStation 2 hatte ja auch sehr, sehr schwache Launch-Titel. Ne? FantaVision und irgendwie hier dieses irgendein Beat'em-up. Aber sorry, ich lenke ab.
Nee, kein.
Gibt es eigentlich etwas, Andreas, was du eigentlich nicht weißt? Zu jedem Ding haust du hier Titel, das war doch in dem und dem Jahr, irgendwelche Entwicklerstudio-Fraggles, die Besitzer von. Also ich will das jetzt mal so. Einfach mal so einstreuen, Tobi. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Das macht mir Angst, dieser Mensch.
Ich kann einfach ganz, ganz, ganz schnell googeln. Und zwar ohne, dass ihr die Tastatur klackern hört. Das ist alles. Aber das verrate ich euch jetzt nicht. Ich lasse euch gerne in dem Glauben, ich würde alles wissen. Ja. 20 Jahre Spieleredakteur und
das ist absolut in Ordnung. Also ich bin da auch beeindruckt über so viel Wissen. Aber gut, ne? Inselbegabungen sind halt auch so eine Sache. Ne? Die haben ja, ich bin auch immer wieder beeindruckt, wenn Dartspieler mir ausrechnen können, wie sie eine 149 mit drei Würfen machen und so weiter. Ah. Kann ich auch nicht. Ja.
Da bin ich dann raus. Also wenn es um Mathe geht, da bin ich nicht dein Podcast-Gast.
Nee, Mathe-Podcast ist auch auf einem anderen Kanal. kurz jetzt mal völlig off-topic. Ihr kennt ja sicherlich Till Lindemann, den Sänger von Rammstein.
Mal gehört.
Der hat um die Weihnachtstage noch einen Solo-Song rausgebracht, zusammen mit Haftbefehl, Hafti, hier der alte Rapper. Gott. Und in diesem Song heißt es im Refrain tatsächlich: Fick, 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 die Mathematik, Algebra ist auch nicht wichtig. So. Nur um das Niveau einmal anzuheben. Ja, googelt es mal. Das ist tatsächlich ein ziemlicher Nonsens-Gaga-Song, aber gar nicht schlecht. Aber nur um das Thema Mathe.
Ja, ich geb mal bei Google ein. Fick, Sekunde mal.
Don't do it. Genau. Die Mathematik. Ach, herrlich. Nicht schlecht. Also, wir fangen mit Hoden an und hören mit
Fick, Fick, Fick die Mathematik auf. Jetzt habe ich es nochmal gesagt.
Ja.
Aber
ja, jetzt.
Ich würde vorstellen,
schon ein Spiel dieses Jahr, worauf ihr euch sehr freut, wo ihr sagt so, ey.
Resident Evil 2,
okay.
Habe ich schon gespielt, finde ich gut.
Ja, ich habe es auf der Gamescom angezockt. Ich bin auch gespannt drauf. Das kommt ja schon jetzt in 2 oder 3 Wochen.
25. 6. Ja, irgendwie so um den Dreh. Ja, ja, ich freue mich auch drauf. Es wird vor allem interessant, weil ich denke, 2019 darf man durchaus sagen, ist ein Jahr der Remakes, weil es wird nicht nur Resident Evil 2 neu aufgelegt, es kommt auch Warcraft 3 Reforged raus. Es kommen von Double Fine, es kamen schon Day of the Tentacle, Tag des Tentakels und Grim Fandango ist, glaube ich, gerade für die Switch erschienen. Also ich würde fast sogar bemerken, jetzt mit eben einer neuen Hardware-Generation, wo Spiele noch mehr kosten und wo man inzwischen eben hunderte Menschen über viele Jahre anstellen muss, um ein vernünftiges Spiel rauszuhauen, besinnt man sich darauf, einige Klassiker neu aufzulegen. Erstens, weil es günstiger ist und zweitens, weil es tolle Spiele waren und Computerspiele nun mal ein Medium ist im Unterschied zu anderen Unterhaltungsmedien, was furchtbar schnell altert. Du kannst einen Kinofilm aus den 60ern, kannst du im Grunde genommen noch genauso gucken, wie du einen modernen Film gucken würdest. Die technischen Unterschiede sind relativ gering. Ja. Ist ein bisschen mehr Filmgrain drauf vielleicht. Aber ansonsten, die Auflösung ist sehr vergleichbar mit dem, was du heute siehst. Und bei Videospielen ganz anders. Also wir sind ein sehr flüchtiges Medium und man besinnt sich auf einmal auf die Klassiker. Das ist ein deutlicher Trend, oder?
Ja, das stimmt, absolut. Also ich meine, der Retro-Trend, den sieht man ja auch am Kiosk. Ja, es gibt alle Printmedium geht immer zurück, aber Magazine wie Return und Retro-Gamer sind da. Ja, denen und verkaufen gut. sich auch und die funktionieren halt auch. Also da gibt's schon sehr viel Liebhaberei, denke ich. Aber da hast du auch voll recht. Also dieses Retro-Ding ist nach wie vor eine große Nummer. Davon zeugen ja auch die ganzen NES Mini, PlayStation 1 Mini, N64 Mini taucht immer mal wieder auf in meiner Timeline, wobei ich glaube, das sind nur Gerüchte oder Wunschdenken. Dass es auf der Switch den NES-Kanal gibt, wo du alte NES-Spiele spielen kannst, wenn du Mitglied bei Nintendo bist und solche Geschichten. Also das ist nach wie vor ein großes Thema, weil auch diese einfachen Spielmechaniken total nach wie vor super sind. Also ist jetzt nicht so, dass ich ständig mein Atari 2600 rauskrame und permanent hier irgendwelchen alten Kram spiele, aber zwischendurch ist sowas ja immer mal ganz nett.
Ich war letztens im Computerspielemuseum in Berlin zum ersten Mal.
Das ist cool. Das ist ein schöner Laden.
Und da muss man auch tatsächlich sagen, so der alte Atari, dieser VC 2600, die Spiele sind einfach auch echt grottoid. Also die waren damals geil, aber wenn du die jetzt nochmal spielst, sagst du, okay, muss ich jetzt auch nicht noch weiter haben.
Also River Raid finde ich ehrlich nach wie vor großartig.
Oh ja. Aber es ist jetzt wirklich eine Handvoll Spiele, die, ich erinnere mich nur an das Pac-Man, das war unsäglich war eigentlich. Oder da gab es ganz viele Spiele, die einfach ganz schwierig waren.
Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Manche Spiele altern eben nicht gut. Ne? Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf meinen Beitrag über Remakes und Remaster.
Aha.
Ja, da kommt was natürlich. Spoiler. Ich werde auch nach Hamburg fahren und da die Resident Evil 2-Macher interviewen.
Dann sehen wir uns.
Das freut mich. und eben zu diesem Beitrag habe ich auch Shenmue gespielt, 1 und 2. Mhm. Mal wieder reingelegt, eben jetzt für die PS4 remastered. Aber eben nur remastered, nicht ein komplettes Remake. Also einige technische Verbesserungen, aber ansonsten im Grunde genommen das Originalspiel. Und ich bin der größte Fan von diesem Spiel gewesen und halte es auch für ein bedeutendes Projekt in der gesamten Geschichte des Mediums. Aber ich muss leider ehrlich sagen, wenn man es jetzt auf der PS4 spielt, mein lieber Scholli, das hat ganz, ganz schöne technische Schwächen. Und das hängt halt eben damit zusammen, dass wir einfach was ganz anderes von einem Videospiel erwarten inzwischen. Es ist furchtbar zu steuern, es ist leider wirklich also sehr hölzern und genauso hölzern sind die Dialoge. Die sind katastrophal, weil wir inzwischen eben, wir sind es gewohnt, Spiele wie Uncharted 4 oder eben jetzt das von mir hochgelobte Red Dead Redemption 2 so. Das ist die Messlatte, die wir jetzt haben und da ist natürlich ein Spiel von aus dem Jahr 2000. Alter Vater, ist das schlecht. Also du stellst eine Frage und die wiederholen die Frage in ihrer Antwort und es alles klingt gleich und vollkommen emotionslos, furchtbar. Leider, man merkt, inzwischen kann man Shenmue nicht mehr wirklich gut spielen.
Ja, und das ist richtig. Also der Alterungsprozess von Spielen ist natürlich ein ganz anderer als von Filmen. Das kann man nicht anders sagen. Also wobei es gibt auch Filme und Serien, die schlecht gealtert sind. Habt ihr euch mal Knight Rider angeguckt? Ja, A-Team zum Beispiel finde ich super geil. Das A-Team kann man immer noch gucken, weil Technik da nicht so wichtig war. Da war eher Basteln wichtig.
I'm the lonely stuntman that made Eastwood look so fine.
So, Akron Stuntman, ja, großartig.
Ja, aber kannst du heute auch nicht mehr gucken, oder? Hast du bestimmt Sexismus pur von vorne bis hinten, oder?
Wahrscheinlich, aber Heather Thomas fand ich damals schon süß, als ich noch klein war, und ich finde Heather Thomas immer noch so.
Hast du auch Poster gehabt, Tobi, so an der Wand?
Ja, ich hatte Poster an der Wand,
Bravo,
aber
Bravo.
Sag mal, so eines der Poster, an das ich mich erinnern kann, die ich an der Wand hatte, war Bret the Hitman Hart. So.
Huhu!
Ja, deswegen.
Ich hatte drei Engel für Charlie.
Drei Engel für Charlie, ja, gut. Farrah Fawcett, glaube ich, ne? Die ja dann später die Ehefrau von Lee Majors war.
Namen waren mir nicht so wichtig.
Ja, okay. Nein, aber um den ganzen
Retro-Trend. Hast du schön gesagt.
Es gibt gerade bei einem Videostreaming-Dienstanbieter, den Namen ich jetzt einfach mal aus werbetechnischen Gründen Netflix nicht erwähne, habe ich gestern Black Mirror, und zwar, da ist so ein interaktiver Film aus diesem Black Mirror-Konglomerat. Ja, ja. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Scheiße, ich habe es gestern noch gesehen, war total begeistert.
Wie der interaktive Black Mirror-Film hieß.
Du darfst mal googeln, Tobi.
Bandersnatch, glaube ich, ne?
Bandersnatch, ja, danke schön. Meine Freundin hilft im Hintergrund.
Ey, das haben wir uns gestern. Alter, krass, guckt euch das an. Guckt euch das wirklich an. Das ist, okay. Das ist
mega. Du fandst cool, gut. Oder? Ich fand's scheiße.
Ich war. Echt? Du fandst es scheiße?
Ja.
Warum das denn? Scheiße. Hast du beim ersten falschen Weg irgendwie hast du direkt aufgegeben oder was?
Nein. Wir haben es durchgespielt. Wir haben auch bestimmte Varianten nochmal gemacht. Ich find's richtig scheiße, weil egal wie. Also, wie, wenn du versuchst, zum Beispiel eben es friedlich anzugehen und möglichst eben konfliktlos, geht nicht. Das Spiel zwingt dich dann dazu. Ja, also ja. Zum Beispiel an der einen Stelle zwingt es dich, entweder eine Tasse Kaffee über den Computer zu werfen oder den Computer zu zerstören. Das sind dann auf einmal die zwei Möglichkeiten, die du hast. Also nee, kann ich nicht ernst nehmen. Die Schauspieler waren super, die Geschichte grundsätzlich auch ziemlich gut, aber dieses interaktive Element ist voll für den Arsch. Also sorry. Und dann auch im Grunde genommen den großen Cliffhanger hinter dem Abspann oder im Abspann zu verstecken, verstehe ich überhaupt nicht. Also nee, okay. Sorry. Hätten sie echt nochmal ein Jahr dran werkeln müssen, finde ich. Aber was fandest du daran so gut?
Ich fand zum einen genau dieses Interaktive ziemlich cool, weil ich das eine clevere Idee finde, das in dem Medium Film, das so zu verknüpfen. Dann fand ich dieses ganze Story-Ding, das Durchbrechen der dritten Wand, fand ich total gut. Und halt auch die Thematik fand ich super. Ja, ich meine, da sind so Kleinigkeiten drin, du musst halt zum Beispiel wählen, welche Musik hört der auf dem Weg zur Arbeit und solche Geschichten. Das ist so Kleinkram. Ich finde diese Idee eines interaktiven Filmes in dem Stile total super. Und ich muss sagen, ich glaube, dass das vielleicht auch durchaus, wo wir vorhin beim Thema waren, Hollywood und Games-Branche enger zusammenzubringen, dass sowas auch ein Aufhänger sein kann. Ne? Weil es ist ja ein interaktiver Film, so es ist der allererste seiner Art, ja, in der Richtung. Und
jetzt aktuell, ne? Es war ein neuer Versuch wieder.
Ja. Ein neuer Versuch, ein anderer Versuch irgendwie. Aber ich finde es ein ganz guter Ansatz, den man weiter verfolgen kann. Zumal die Schauspieler finde ich halt, wie gesagt, klasse. Und es gab ja diesen, ich will nicht spoilern, für alle, die sich noch angucken wollen, aber da gibt's sehr viel, gibt's auch eine Stelle mit Selbstironie des Streaming-Dienstanbieters, die wirklich sehr sehenswert ist, wo ich mich kaputt gelacht habe. Also ich fand's gut, würde mich über mehr sowas freuen. Aber es passt ja auch in die ganze Thematik dieses Retro-Krams, der ja auch bei Serien in ist, ne? Nehmen wir Stranger Things, ist ja ein ganz klarer Hommage an 80er-Nerds wie uns. Ja, also, entschuldige, ja. Stranger Things ist die Serie, die wir 85 gerne gehabt hätten. Ja, und jetzt haben wir sie.
Das stimmt. Ja.
Aber wir waren bei der Ursprungsfrage, worauf freut ihr euch in diesem Jahr an Spielen? Andreas beantwortete sie mit, Jockel beantwortete sie mit Resident Evil 2.
Ja.
Andreas, hast du da schon so ein Highlight dieses Jahr, was du vor Augen siehst, wo dich drauf freust?
Ja, ich würde mich ja sehr auf Cyberpunk 2077 freuen, aber ich befürchte, der Titel verrät schon, in welchem Jahr das Spiel erscheinen wird. Also ich glaube, das ist eine hehre Hoffnung, dass es 2019 noch erscheinen könnte. Aber trotzdem, ich freue mich drauf, weil wir werden mehr zu Cyberpunk 2077 sehen, das auf jeden Fall. Ja. Und es wird eventuell eben auch irgendwann spielbar sein in diesem Jahr, wenigstens eben ein Demo-Level oder so. Darauf freue ich mich sehr, weil ich bin großer Fan von Cyberpunk und Science-Fiction-Genre. Also das werde ich sehr genau beobachten. Und ansonsten werde ich mich vermutlich mit Titeln wie Biomutant dann über Wasser halten. Das, glaube ich, wird auch ein ganz interessantes Ding. Ein großer Fan von zu Lizenzen wie den Teenage Mutant Ninja Turtles, die ursprüngliche Variante für Erwachsene. Und so ähnlich, sowas verspreche ich mir auch von Biomutant.
Ich habe einen Wunsch. Ich möchte gerne 2019 mehr Zeit zum Zocken haben. Es gab nämlich im letzten Jahr so viele gute Spiele, die einfach echt tatsächlich liegen geblieben sind oder die nur angetestet werden konnten. Mhm. Und das möchte ich in diesem Jahr. Vielleicht lasse ich mich.
Wollte ich gerade sagen, Familie loswerden.
Also ich freue mich tatsächlich auf Days Gone, muss ich sagen.
Ah, sag mal ein Stichwort dazu, das habe ich gar nicht auf dem Schirm.
Days Gone, ich sag mal, stell dir eine Mischung vor aus Sons of Anarchy und Walking Dead. Dieses Biker-postapokalyptische Zombie-Ding, PlayStation.
Aha. Spannend.
Mhm. Noch gar nicht von gehört?
Nee.
Gar nicht auf dem Schirm. What? Days Gone doch, aber.
Also ich finde das Setting spannend, so, weil das irgendwie so zwei Thematiken zu verknüpfen scheint, die ich mag. Es gab ja noch nicht viel zu sehen, außer du bist ein Typ auf einem Bike, der irgendwie was mit Zombies zu tun hat. Oder sowas ähnliches wie Zombies. Also von daher, das ist ein Spiel, auf das ich mich freue so ein bisschen. Also ich mag diese Zombie-Thematik und es ist halt mal nicht irgendein Titel, nenne einen x-beliebigen Namen, der dann in Zombie angesiedelt wird. Es ist ein neues Ding. So, es ist halt nicht eine Fortsetzung. Das finde ich ganz gut.
Ich habe einen Vorschlag, liebe Freunde.
Schlage vor.
Wir verabreden uns ganz schnell für eine neue nächste Folge. Und dann sprechen wir über die Titel in diesem Jahr ausführlicher. Hausaufgabe für Andreas in diesem Fall wäre dann Days, sich schlau zu machen über Days Gone.
Das tue ich. Ich weiß nämlich doch nicht alles. Also, im Gegenteil. Ja, tue ich.
Einen Release-Termin für die nächste Konsolengeneration zu recherchieren.
Ja, mache ich. Also aber auf den Tag genau.
Ihr habt doch da beim ZDF irgendwelche Recherchemaschinen, die ihr anschmeißen könnt.
Ja, absolut.
Oder?
Merkel weiß das. Die ruft ja täglich bei uns an und diktiert uns den Sendeplan.
Sollen wir das so machen, liebe Freunde?
Ja, gerne.
Lass
gerne.
Uns doch irgendwie sowas sagen, wie wäre es so, ja, Ende Januar.
Ja.
Ja, vielleicht so sogar in Hamburg. Tobi, du bist nicht in Hamburg, ne? Sonst könnten wir ja direkt von dort live vor Ort.
Ich habe da noch keine Einladung, aber ich kümmere mich mal drum. Vielleicht klappt das dann.
Ja, das wäre doch nett.
Mit Hamburg. Ansonsten wieder so wie jetzt.
Ja, und dann kann ich auch bei so dem Termin, kann ich da dann auch meinen Karlauer unterbringen, dass Fallout 76 die Metacritic-Wertung im Titel trägt.
Ja, nein. Ja,
danke.
Oh.
Habe ich ja jetzt untergebracht, ganz elegant.
Ne? Ja, das heißt, liebe Freunde von Alt und Spiele, ihr merkt schon, wir haben vor, dieses Jahr echt öfter zu senden. Das tut uns ein bisschen leid, dass das untergegangen ist Ende letzten Jahres, aber das werden wir jetzt mit einer monatlichen Ausgabe monatlich schaffen wir, Jochen, oder? Andreas, monatlich?
Ja, ja, stimmt. Und so, ihr mögt gerne zu dritt.
Ja, gerne zu dritt.
Immer.
Monatlich, und dann gucken wir einfach und wir können ja über alles Mögliche sprechen, nicht wahr? Gut, ihr Lieben, macht's gut. Wir hören uns dann Ende Januar, Anfang Februar wieder mit einer neuen Folge von Alt und Spiele. Macht's gut.
Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.